Es fühlt sich jetzt schon an wie der ewige Lockdown. Und es sieht auch so aus, als blieben unsere Grundrechte tatsächlich bis weit über den Februar hinaus eingeschränkt. Trotz sinkender Zahlen und ohne Überlastung des Gesundheitssystems. Cassandra Drosten entwirft schon sein Sommerszenario mit 100.000 Neuinfektionen täglich, wie letztes Jahr. Und die EU-Länder überlegen, welche Maßnahmen sie weiter verschärfen können. Angsttreiber ist jetzt nicht mehr das Urvirus, sondern seine Mutationen. Kleine Hoffnungsschimmer gibt es aus der Justiz. Ein Amtsgericht hat jetzt festgestellt, Kontaktverbote sind verfassungswidrig. Und ein deutscher Anwalt klagt mit internationalen Kollegen in aller Welt. Aber wie unabhängig agieren Richter in diesen Zeiten? Und haben wir noch ein funktionierendes Justizsystem? Darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Rainer Füllmich.
Hallo Frau Preradovic.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben in Göttingen und Los Angeles Jura studiert, in Göttingen promoviert. Später haben Sie dann bei der Deutschen Bank im Firmenkundengeschäft in Deutschland und Japan gearbeitet. 1993 haben Sie Ihre eigene Rechtsanwaltskanzlei gegründet, spezialisiert auf Verbraucherrecht. Sie haben Artikel und Bücher in den Bereichen Bankrecht, Arztrecht und internationales Privatrecht publiziert und an Universitäten in Deutschland und Estland gelehrt. Sie sind Gründungsmitglied der Stiftung Corona-Ausschuss, in dem Sie und Ihre Mitstreiter Wissenschaftler, Mediziner und Anwälte zur Corona-Situation befragen. Und Sie haben mit Kollegen aus aller Welt jede Menge Klagen vorbereitet bzw. schon eingereicht, vor allem gegen den PCR-Test, den selbst die WHO inzwischen kritisch sieht, zumindest was die Verlässlichkeit bei asymptomatischen Menschen angeht. Und doch ist dieser Test die Mutter aller Maßnahmen. Jeder positive Test wird als Neuinfektion behandelt. So, aber bevor ich zu den Klagen komme, Sie haben ja gerade in Berlin für Furore gesorgt, als Sie zweimal in einer Bar namens Scotch and Sofa zusammengekommen sind mit anderen, um eine Partei zu gründen. Das erste Mal hat die Polizei Ihre Versammlung aufgelöst, das zweite Mal war Sie angemeldet. Ist die Partei jetzt gegründet oder wollten Sie noch ein anderes Zeichen setzen mit Ihren Versammlungen?
Beides. Die Partei ist gegründet, aber wir wollten schon noch ein anderes Zeichen setzen, was über diese einzelne Partei hinausgeht. Und zwar geht es uns darum, in der Bevölkerung wieder die Möglichkeit zu schaffen, zu diskutieren über die unterschiedlichen Meinungen und nicht mehr nur einfach klaglos und irgendwie ohne was zu sagen hinzunehmen, was quasi von oben befohlen wird. Dass die Zweifel immer größer werden in der Bevölkerung, das hat jeder von uns langsam auch mitbekommen. Ich merke das, wenn ich im Zug unterwegs bin. Die Mitglieder des Ausschusses, wenn wir uns unterhalten, berichten genau dasselbe. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, hier stimmt irgendwas nicht. Selbst die, die in Anführungsstrichen auf Linie sind, merken, dass sie oder haben das Gefühl, um es mal ganz böse zu formulieren, dass sie verarscht werden. Sie wissen nur nicht, was da genau los ist. Aber insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmer, die sich an sämtliche Auflagen gehalten haben und trotzdem dem Lockdown zum Opfer fallen, die wollen wissen, was passiert. Das kann man aber nur, wenn man diskutiert. Das geht nicht, indem man immer nur eine einzige Meinung hört. Und das ist ja leider so bei den Leitmedien, dass immer nur eine einzige Meinung kommt, selbst in Talkshows gibt dann irgendwie vielleicht doch nochmal so einen Feigenblatt-Diskutanten, der am Ende aber wieder der Meinung ist, ach nee, wir brauchen schon den Lockdown, wir brauchen diese Maßnahmen. Und genau das ist die Frage, brauchen wir diese Maßnahmen wirklich? Wie gefährlich ist das Virus? Wie gut ist der PCR-Test? Wie groß sind eigentlich die Schäden, die angerichtet werden? Darüber muss man sprechen können. Und das darf man nicht einfach nur akzeptieren, wenn da jemand sagt, es gibt keine andere Wahl. Dieses Unwort alternativlos hat ja jeder im Kopf. Das kann nicht sein.
Ja, ich merke auch, dass viele Leute kritischer werden, aber sagen auf der anderen Seite, wir können ja eh nichts tun. Sie wollen jetzt was tun und zwar klagen. Ja, Sie haben mit US-Kollegen und kanadischen Anwälten zwei große Klagen auf dem amerikanischen Kontinent eingereicht. Haben Sie da schon Bescheid von den Gerichten bekommen? Sind die Klagen angenommen?
Ja, beide Klagen sind angenommen. Die kanadische Klage ist die, die wir als erste, ist aber nur eine von mehreren, als erste Class Action bezeichnen, also die erste Sammelklage, hinter der sich dann auch die international durch den Drosten-Test Lockdown Geschädigten versammeln können. Also das hat sich inzwischen rumgesprochen, dass dieser PCR-Test die Mutter allen Übels ist und die Behauptung, es gäbe asymptomatische Infektionen. Asymptomatische Infektionen bedeutet, dass jeder, der bis hierhin, bis Corona als gesund galt, weil er nämlich keine Infektionen hatte. Also bis hierhin ist auch noch nie jemand zum Arzt gegangen, hat gesagt, guten Tag, ich würde gerne von Ihnen wissen, ich habe zwar nichts, aber ich würde gerne von Ihnen wissen, ob ich in 2, 3 Jahren krank werde. Also bis hierhin hätte man gesagt, Stuss. Aber diese Behauptung asymptomatischer Infektionen ist die Kernbehauptung, die dazu geführt hat, dass die Menschen tatsächlich voreinander Angst haben, obwohl keiner sichtbar irgendwas hat. Die zweite Behauptung ist die, dass man mithilfe dieses Drosten-PCR-Tests Infektionen messen könne. Beides ist falsch, wie wir inzwischen von sämtlichen Wissenschaftlern bestätigt bekommen haben, wie aber auch die Studien, die sogar von der WHO in Bezug genommen werden, bestätigen. Die jüngste Studie aus Wuhan, ich glaube mit 400.000 Teilnehmern, zu den asymptomatischen Infektionen sagt, es gibt sowas nicht. Und selbst Herr Fauci, das ist das Gegenstück zu Drosten in den USA, selbst der hat ja gesagt, selbst wenn es das gäbe, hat es jedenfalls keine Auswirkungen auf das Gesamtinfektionsgeschehen. Heißt, wenn jetzt auch noch rauskommt, dass der PCR-Test eben nicht das kann, was Herr Drosten behauptet, dann bricht das Kartenhaus zusammen. Wir erwarten, das ist die zweite Klage, die Sie eben angesprochen haben, die ist in New York anhängig gemacht worden von den Kollegen. Wir erwarten dann nächste Woche im Eilverfahren eine Entscheidung zu unseren Gunsten.
Im Eilverfahren eine Entscheidung, schon ein Urteil oder?
Wir würden das als Beschluss bezeichnen, das ist aber eine Decision, also es ist eine richtige Entscheidung, die auch schon mal Wirkung haben wird. Ich weiß, dass der Kollege, der das verhandelt hat, Ray Flores, mit dem habe ich am Freitag noch gesprochen, mit der Gruppe der Anwälte, es waren auch andere Kollegen dabei, die das bestätigt haben, was er sagte. Ich weiß, dass das Gericht sehr offen war. Zuerst, bevor das Gericht überhaupt angefangen hat zu verhandeln, wurde nochmal betont, wie gefährlich und wie schwierig und wie schlimm und bla und bla. Aber dann sind unsere Leute zum Zuge gekommen und hat Ray Flores in aller Ruhe und Gelassenheit erläutert, dass diese PCR-Tests entgegen den Behauptungen von Herrn Drosten eben keine Infektionen feststellen können. Weil sie eben, das haben sie auch schon oft mit ihren Interviewpartnern diskutiert, weil sie eben zum Beispiel nicht unterscheiden können zwischen lebender und toter Materie. Ich weiß, das ist jetzt unwissenschaftlich ausgedrückt, aber sie können nicht feststellen, ob das, was da positiv getestet wird, aus einer Erkältung oder Grippe von vor 4, 5, 6 Monaten stammt oder aus irgendwas, was jetzt aktuell ist. Schon gar nicht können sie feststellen, ob das, was gefunden ist, überhaupt in die Zelle gedrungen ist und dort repliziert, also infektiös ist. Jemand, der einfach nur irgendwelche Spuren von dem Virus hat, von dem Fragment, muss man ja sagen, nach dem hier gesucht wird. Niemand weiß so genau, ob das jemals isoliert worden ist, aber jemand, der nur irgendwelche Spuren hat, der ist nicht infektiös. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Kerry Mullis, der Erfinder des PCR-Tests, toller Typ, super witzig, super intelligent, hat immer wieder gesagt, Leute, mit diesem Test kann man klasse Sachen machen, ganz unsichtbares Zeug vergrößern. Aber man kann keine Infektion oder gar Erkrankung feststellen.
Das heißt, Sie erwarten schon einen Beschluss oder sagen wir Urteil in nächster Zeit. Sind denn da Zeugen gehört worden?
Nein.
Wie man sich das vorstellen kann.
Das wäre uns eigentlich auch am liebsten. Das machen wir mit den deutschen Klagen vermutlich. Vermutlich läuft das auch über die kanadische Klage, denn auch da ist der PCR-Test der Dreh- und Angelpunkt. Nein, hier sind keine Zeugen gehört worden. Ist ja ein Eilverfahren, da werden so weder bei uns in Deutschland noch in den USA Zeugen gehört. Aber immerhin, hier gab es eine mündliche Verhandlung. Diese gibt es in unseren verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren üblicherweise nicht. Warum nicht, weiß ich nicht. Vermutlich, weil der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Jedenfalls in den USA funktioniert er, was das angeht. Und der Richter hat zugehört und hat sich offenbar so positioniert, dass alle Kollegen, die dabei waren, gesagt haben, stimmt, Ray Flores hat recht, das dürften wir in der kommenden Woche gewinnen.
Mhm. Ist das auch eine Sammelklage in New York?
Das ist eine Klage verschiedener Kläger, ist aber keine Sammelklage in dem Sinne. Da wenden sich eine ganze Reihe von Schülern, vertreten durch ihre Eltern, gegen Schulschließungen in New York, die ebenfalls auf diesem PCR-Test basieren.
Mhm. Und in Kanada, das ist allerdings eine Sammelklage, wo sich dann auch Leute aus Deutschland anschließen können?
Genau, diese kanadische Sammelklage stammt von dem Kollegen Michael Swinwood. Der hat noch ein paar andere Leute, die...
Ist auch eine Klage gegen den PCR-Test?
Auch da ist der PCR-Test im Mittelpunkt. Die Klage richtet sich gegen eine ganze Reihe von Institutionen, die wir auch als Deep Pockets bezeichnen. Also die haben tiefe Taschen, da wird auch richtig viel Geld zu holen sein. Die könnte auch noch erweitert werden. Das ist eine echte Class Action, die auf Schadensersatz gerichtet ist. Die hat in der ersten Runde die Indianer als Klägergruppe Class gehabt. Dann ist sie erweitert worden um Unternehmer, dann um, ich glaube, Behinderte. Es sind vielleicht noch zwei Gruppen drin, das habe ich nicht ganz auf dem Schirm. Aber das ist explizit die Klage, in die dann am Ende auch alle anderen durch den Drosten-PCR-Test und den daran aufgehängten Lockdown-Geschädigten sich einklinken können. Wir werden dazu auch vermutlich einen Livestream haben, ich glaube Anfang Februar jetzt, in dem dann auch Michael Swinwood und vielleicht noch ein paar von den anderen Anwälten, da ist noch eine deutschsprachige Anwältin dabei, in dem die dann auch im Chat Rede und Antwort stehen können werden.
Sie haben gerade gesagt, die tiefen Taschen, in die Sie greifen wollen, was Schadensersatz angeht. Wem gehören die tiefen Taschen?
Also das ist eine besondere Klage. Diese Klage hat unter anderem natürlich auch, wenn ich mich recht entsinne, Bill Gates und seine Bill und Melinda Gates Foundation zum Gegenstand. Das sind dann die ganz, ganz weit hinten stehenden Hintermänner. Aber es sind auch noch geschichtlich sehr gut aufbereitet, was diese Machtstrukturen angeht, die über Jahrhunderte entstanden sind und deren Fühler, in Anführungsstrichen, deren Abgesandte in den pharmazeutischen und in den Tech-Konzernen sitzen. Das sind unter anderem zum Beispiel auch die katholische Kirche.
Aha, okay. Da sind wir mal ganz gespannt. Aber warum ausgerechnet der amerikanische Kontinent? Was ist da so anders als bei uns in Europa?
Zwei Dinge sind da ganz und gar anders. Ich insbesondere im Vergleich zum deutschen Recht. Es gibt hier in Deutschland keine Class Actions. Also Class ist Gruppe und Action ist Klage. Wir haben zwar hier in Deutschland sowas wie eine Feigenblatt-Class Action. Das war aber nichts anderes als eine mehr oder weniger missglückte Besänftigung der Verbraucher.
Bei VW?
Bei VW zum Beispiel ist die zum Einsatz gekommen. Das nennt sich Musterfeststellungsklage. Mhm. Das wurde der Öffentlichkeit als Sammelklage verkauft. Es ist komplett, absolut gescheitert. Im Übrigen ist es so, dass da nur festgestellt wird, ob ein Schaden durch eine bestimmte Handlung entstanden ist. Hätte man sich auch sparen können. Man hätte einfach die Ergebnisse aus den USA übernehmen können. Aber dagegen hat man sich lange gewehrt, bis es eben nicht mehr ging. Denn in den USA hatte ja VW, übrigens genauso wie die Deutsche Bank, in den Schrottimmobilienfinanzierungsfällen vorher sogar ein Geständnis abgegeben. Der Sachverhalt ist exakt derselbe. Die Motoren sind genau dieselben bei VW gewesen. Aber nein, man hat sich hier so lange gewehrt, bis es eben nicht mehr anders ging. Diese Musterfeststellungsklage stellt also nur fest, ist da tatsächlich ein Betrug erfolgt, aber dann muss immer noch jeder Beteiligte seine Ansprüche durchsetzen. Und da gibt es dann wieder Verjährungsprobleme für den Einzelnen. Also das ist eine reine, wirklich Verarschung gewesen. Deswegen habe ich, als wir damit angefangen haben, uns zu überlegen, was machen wir denn hier? Also es haben sich Kollegen an mich gewendet, die sowieso schon Haftungsklagen anhängig machen wollten. Ich bin von der Ausbildung her Haftungsrechtler. Ich komme von einem arzthaftungsrechtlichen Lehrstuhl. Professor Deutsch hier in Göttingen ist eine echte international angesehene Koryphäe gewesen. Und als die Kollegen sich dann bei mir gemeldet haben, habe ich gesagt, verlasst euch nicht allein auf die deutsche Justiz. Die ist zu schwach, die ist nicht so unabhängig, wie sie auf dem Papier erscheint. Bei uns regiert die Politik durch. Dass das bei den Staatsanwaltschaften der Fall ist, hat inzwischen jeder mitbekommen. Die Staatsanwaltschaften sind komplett von der Politik abhängig. Wenn da eine Ermittlung in die falsche Richtung gibt, dann gibt die Politik das Kommando und werden die Ermittlungen eingestellt. Das ist im Ergebnis die Ursache dafür, dass der EuGH gesagt hat, ihr könnt keine internationalen Haftbefehle ausstellen, geschweige denn vollstrecken, weil man bei euch nie ausschließen kann, dass das in Wahrheit politisch motiviert ist. Bei den Gerichten ist es nicht ganz so schlimm, aber auch da wird über die Politik, auf die wiederum die Lobby der Industrie durchgreift. Also wir wissen, dass Sie haben in Erinnerung vielleicht, dass es kostenlose Berater aus der Finanzindustrie im Finanzministerium gab, vermutlich auch noch gibt. Was dabei rauskommt, ist klar, ne? Das sind Gesetze, die genau so aussehen, wie sie die Finanzindustrie gerne hätte. So, damit hat also die Industrie den Zugriff auf die Politik. Die Politik wiederum greift über die Gerichtspräsidenten auf die einzelnen Richter durch. Das passiert nicht so, dass da gesagt wird, wenn du so entscheidest, dann gibt es aber Stress, sondern es passiert ein bisschen sanfter. Die Gerichtspräsidenten schreiben nämlich Beurteilungen für jeden einzelnen Richter. Und da kann man dann ja auch gelegentlich, das weiß jeder von uns, zwischen den Zeilen lesen. Und gelegentlich kommt dann eben, wenn man dann in die falsche Richtung entschieden hat, zum Beispiel hier in Niedersachsen gegen VW, also praktisch der Richter müsste gegen seinen eigenen Arbeitgeber entscheiden, denn hier in Niedersachsen ist es so, dass 20% der Aktien an VW dem Land Niedersachsen gehören, dann kann das schon mal passieren, dass dann eine kleine Anmerkung drin ist, die dann dazu führt, dass dessen Karriere zumindest beendet ist. Der fliegt nicht raus, aber er wird jedenfalls nicht mehr befördert. Das sind die Beschränkungen der auf dem Papier bestehenden Unabhängigkeit. Uns hat ein Richter, den wir im Ausschuss gehört haben, Thorsten Schleif, erstaunlich, dass ich sagen muss, mutig, weil braucht man nicht zu sein eigentlich. Wenn man Richter ist, ist man unabhängig und braucht keinen Mut zu haben, sondern einfach nur Charakterstärke. Aber er hat uns auch bestätigt, dass man, wenn man Richter ist, auch in dieser Hierarchie natürlich gefangen ist. Da gibt es auch Peer Pressure und dass nur die wirklich starken Richter in der Richterschaft am Ende in der Lage sind, auch diese sehr schwierigen Fälle zu entscheiden.
Also sagen Sie, wir haben keine wirklich unabhängige Justiz in Deutschland. Ist das jetzt erst im Jahr 2020 entstanden? Aber ich höre aus Ihren Bemerkungen heraus, dass das wahrscheinlich schon früher so war, oder?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist schon lange so. Ich habe das in den Verfahren gegen die Deutsche Bank gesehen, wo absurdester Stuss, den die Bank in ihren Schriftsätzen schreibt, Eingang in sogar obergerichtliche Urteile findet. Absurdester Stuss. Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse, ich kann hier keine Vorlesung dazu halten, aber in diesen Fällen ging es vielfach darum, auf welche Weise kam der Darlehensvertrag zustande, aus dem die Bank Geld haben will. Verträge kommen dadurch zustande, dass der eine das Angebot auf Abschluss des Vertrages macht und der andere es annimmt. Die Angebote stammten alle von den Darlehensnehmern, die haben das Formular der Bank ausgefüllt, unterschrieben, an die Bank geschickt. Und dann habe ich zwei Wege, das Angebot anzunehmen. Entweder schriftlich, ich unterschreibe, sage ja, ich mache das, oder aber konkludent nennt sich das, indem ich den Vertrag erfülle, indem ich das Geld, um den der Kunde in seinem Darlehensantrag bittet, auf dessen Konto zur Verfügung stelle. Und genau das ist hier passiert. Bloß hätte die Deutsche Bank das zugestanden, dass in dem Moment der Vertrag geschlossen war, als das Geld auf dem Kundenkonto erschien und ab dem Moment wurden dann auch Zinsen und Tilgung berechnet, dann hätte sie all diese Fälle verloren, weil ihr zu genau diesem Zeitpunkt eine wichtige Unterlage fehlte. Also hat sie gelogen und hat gesagt, ach nee, das Geld stellen wir immer ganz normal irgendwelchen Leuten zur Verfügung, die darum bitten, in der Hoffnung darauf, kein Witz, dass die schon irgendwann noch einen dazu passenden Darlehensvertrag schließen. Und so ein Stoß steht dann in den Urteilen. Also das haben wir seit Jahren gesehen, dass hier was nicht stimmt. Das haben uns auch Richter aus der Richterschaft bestätigt. Leider immer erst, nachdem sie dann schon in Pension gegangen waren. Aber sie haben es uns bestätigt. Es gibt sogar ein paar Urteile, wo vorsichtig drinsteht, das sieht aber ganz nach einem Prozessbetrug aus oder das sieht aber ganz nach einem Versuch einer arglistigen Täuschung des Gerichts aus. Nur da hätte mit dem Hammer draufgehauen werden müssen. Hier kann man nicht sagen, die Kleinen fängt man und die Großen lässt man laufen. Also die Kleinen empfinden sich als die Opfer. Das sind die, die vielleicht mal irgendwo eine Dose Bier geklaut haben. Die werden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Strecke gebracht. Und diese Großen, die Milliardenbetrügereien zu verantworten haben, das ist ja bei der Deutschen Bank inzwischen allgemeinkundig, die hat keinen Betrug ausgelassen, die lässt man dann mit solchen stussigen Aussagen, die man in die Urteile übernimmt, vom Haken. Das kann nicht sein. Also da haben wir, um das kurz zu beenden, wir haben seit 5 Jahren einige Kollegen von mir und ich in der Arbeitsgruppe Justiz bei Transparency über genau dieses Problem nachgedacht und haben gesagt, hey, das muss doch besser gemacht werden können, gerade wenn der einzelne Verbraucher, so wie ich das in unseren Fällen und die Kollegen in den VW-Fällen und in anderen Fällen auch erlebt haben, gegen große Unternehmen kämpfen, dann muss doch gerade dann sichergestellt sein, dass die Justiz funktioniert und nicht einknickt, aus Gründen der Systemrelevanz den Rechtsstaat zur Seite schiebt oder Arbeitsplätze hier in Niedersachsen VW den Rechtsstaat zur Seite schiebt. Wir sind bei Transparency dann ausgestiegen, weil wir gesehen haben, dass auch da das Ganze nicht frei ist von Korruption. Im Gegenteil, die Gruppe, mit der wir uns jetzt zusammengefunden haben, da gehören auch Staatsanwälte und Richter dazu. Da gehört auch übrigens mein Freund Professor Schwab von der Uni Bielefeld dazu. Diese Gruppe heißt ADUR, Aktion Demokratie und Rechtsstaat.
In Weimar scheint es ja auch einen interessanten Richter zu geben, der auch relativ mutig ist oder ziemlich mutig sogar. Der hat ein Urteil gefällt, danach sind Kontaktbeschränkungen verfassungswidrig. Die Staatsanwaltschaft Erfurt will das Urteil nun kippen und Rechtsbeschwerde einreichen. Was ist an diesem Urteil so gefährlich, dass sofort so scharf geschossen wird?
Also der Richter, der das Urteil geschrieben hat, ist nicht nur einer von den Charakterstarken, auf die der Kollege, den wir im Ausschuss hatten, Thorsten Schleif, schon Bezug genommen hat, sondern der ist außerdem außerordentlich klug. Und klug geschriebene Urteile sind deshalb gefährlich, weil man sie so gut wie gar nicht aufheben kann. Der hat erstens verstanden, dass er nicht vorlegen muss, weil er eine Verordnung für verfassungswidrig hält. Das muss man, wenn ein Gesetz aus Sicht eines Richters verfassungswidrig ist, dann muss man vorlegen. Das hat er aber nicht tun müssen, sondern er hat verstanden, das kann ich selbst regeln, ist nur eine Verordnung. Und hat festgestellt, dass diese Anti-Corona-Verordnung in Thüringen, die aber gleichlautend in allen anderen Bundesländern existieren, dass die nicht nur gesetzwidrig, sondern verfassungswidrig und damit nichtig ist. Er hat insbesondere darauf hingewiesen, dass es null, aber auch null Evidenz dafür gibt, dass wir jemals eine epidemische Lage nationaler Tragweite hatten. Die ist zwar beschlossen worden vom Bundestag, aber offenbar von Idioten, die nicht drüber nachgedacht haben, was man dafür braucht oder die einfach nur Kommandos befolgt haben. So hart will ich das mal jetzt formulieren. Denn wenn man nur eine Sekunde nachdenkt, dann kommt man darauf, dass das zentrale Element der epidemischen Lage nationaler Tragweite die Überforderung des Gesundheitssystems ist, also volle Kliniken. Das Gesundheitssystem war bei uns in Deutschland bestimmt seit 2013, meine Schwester ist Krankenschwester, ich bin mit einigen Ärzten sehr eng befreundet, immer wieder, wenn eine Grippewelle kam, am Rande der Überforderung. Überfordert war es nie. Und jetzt war es erst recht nicht überfordert. Es gab nie, zu keinem Zeitpunkt, eine Situation, wo die Betten, die ICU, also die Intensive Care Unit Betten, nicht ausgereicht hätten. Im Gegenteil, wir waren ja sogar in der Lage, noch Leute aus dem Ausland aufzunehmen. Und nochmal im Gegenteil, es gab ja sogar im letzten Jahr Krankenhausschließungen ohne Ende und mehrere tausend Betten wurden sogar komplett abgeschafft. Also das hat der Richter außerordentlich brillant, würde ich fast sagen, zu Papier gebracht und hat dann gleichzeitig darauf hingewiesen. Aber wenn wir uns angucken, was die Maßnahmen angerichtet haben, nämlich Tod und Verderben gebracht im wahrsten Sinne des Wortes und natürlich Existenzen am laufenden Meter zerstört, dann passt die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht. Und sein Fazit ist, ich habe das wörtliche Zitat jetzt nicht mehr, also ich habe es hier irgendwo rumliegen, aber sein Fazit ist, dass es sich um eine katastrophale Fehlentscheidung, ich glaube, das ist das Zitat, der Politik handelt. Und der Meinung sind alle davon Betroffenen ohnehin. Auch zu diesem Ergebnis kann man aber auch ohne weiteres gelangen, wenn man einfach mal beide Seiten hört. Was ich von Anfang an eingefordert habe, damals noch aus den USA, als ich meine ersten Videos gemacht habe und noch gedacht habe, naja, wir sitzen das hier schön gemütlich aus. Und meine Frau sagte, nee, Rainer, das sieht ein bisschen anders aus. Setz dich mal lieber in Gang und nimm Kontakt zu den Kollegen auf und mach da was. Ja, sie hatte recht, da müssen wir was tun, auf allen möglichen Ebenen.
Nochmal zurück zu Ihren Klagen. Wir haben jetzt die zwei auf dem amerikanischen Kontinent besprochen, aber Sie haben ja noch andere Klagen in Vorbereitung oder auch schon raus. Erzählen Sie mal.
Also wir haben eine erste Klage für Wolfgang Wodak gemacht. Das war eine Arbeit, die ich zusammen mit mehreren Kollegen gemacht habe. Da steht der PCR-Test im Zentrum. Da sind wir detailliert auf den PCR-Test eingegangen, hatten aber zu dem Zeitpunkt, als wir die Klage eingereicht haben, noch gar nicht diese wunderbaren neuen Erkenntnisse, zu denen jetzt auch die WHO zum Beispiel gelangt ist und andere. Die Klage haben wir gegen diese Schmierfinkener Volksverpetzer heißen die, glaube ich, eingereicht. Also wir wissen inzwischen, dass diese sogenannten Faktenchecker, Volksverpetzer, Korrektiv und so weiter, Leute sind, die man kaufen kann. Das habe ich mitbekommen, als ich mich in einige Senatsanhörungen in den USA eingeklinkt habe. Da hat der Senat, im Kongress der Senat, die führenden Figuren der Social Media, also von Facebook, von Google, YouTube, und von Twitter angehört. Jack Dorsey, Mark Zuckerberg und noch so ein paar Leute. Und auf drängendes Befragen mussten die dann zugestehen, dass sie sich koordinieren, um andere Meinungen zu Fall zu bringen, die ihnen oder denjenigen, auf deren Anweisung sie handeln, nicht genehm sind. Und das machen sie, indem sie Faktenchecker einkaufen und die dazu veranlassen, möglichst unter einem anderen Namen irgendeinen Artikel zu schreiben. Auf den beziehen sich dann die Faktenchecker und berichten darüber, dass, den sie selbst geschrieben haben, und berichten dann darüber, dass Wolfgang Wodak lügt. So läuft das Geschäft. Wir haben uns gedacht, das muss auch mal ein deutsches Gericht sehen. Und diese Klage hat den Vorteil, dass wir sie als äußerungsrechtliche Klage eingereicht haben. Das bedeutet, derjenige, den wir angreifen, in diesem Fall also diese Volksverpetzer, der behauptet, Wolfgang Wodak würde lügen, wenn er sagt, die PCR-Tests könnten keine Infektionen feststellen. Derjenige, den wir deshalb angreifen, muss beweisen, dass Wolfgang Wodak lügt. Das wird nach allem, was wir jetzt haben, nicht mehr möglich sein. Nicht nur die Erkenntnisse, die wir hatten, als die Klage eingereicht wurde, spielen da eine besondere Rolle, sondern in der Zwischenzeit gab es ja 22 hochangesehene Wissenschaftler aus aller Welt. Einer davon ist auch von uns angehört, zwei davon sind auch von uns angehört worden. Professor Kämmerer aus Würzburg und Dr. Mike Yeadon, der ehemalige Vizechef von Pfizer, die sind daran beteiligt und die haben gesagt, dieser Drosten-PCR-Test, das entsprechende Protokoll, also die Anleitung dazu aus dem, ich glaube, vom 23.01.2020, das ist so unwissenschaftlich, so schlecht, dass man nicht mehr daran glauben kann, dass das ein Versehen ist, sondern so wie das Ding aufgebaut ist, insbesondere mit den 45 Zyklen Vergrößerung, also das sind dann Billionen Vergrößerungen, das kann nur den Zweck gehabt haben, möglichst viele False Positives, also scheinbar Infizierte, zu produzieren, um möglichst viel Panik zu machen. Darauf lässt ja auch das berüchtigte Panikpapier des Bundesinnenministeriums schließen.
Mhm. Wo Sie gerade Ihre Freunde von den Volksverpetzern erwähnt haben, die haben ja gegen Sie auch nochmal nachgelegt, hm? Und wittern hinter Ihren Klagen Betrug. Also Sie sagen, die Klagen wären gar keine großen Sammelklagen gegen Drosten und Co., so wie Sie behaupten. Und Sie hätten mehr als 1 Million Euro eingesammelt von Leuten, die gar nicht mitklagen würden. Das sind deftige Vorwürfe. Was sagen Sie denn?
Also solange die einfach nur so ein dummes Zeug zum Besten geben, haben wir uns darauf geeinigt, sagen wir gar nichts dazu. Aber hierzu jetzt in Ihrer Sendung sage ich klar gerne was dazu. Also entweder sind das keine Juristen oder die haben irgendwie ihr Examen im Lotto oder so gewonnen. Jedenfalls scheinen sie nicht zu verstehen, wovon sie überhaupt sprechen. Die Leute, die in der Sammelklage, in der kanadischen jetzt erstmal, aber kommen noch mehr, sein werden, das sind die, die sich bei uns zusammengefunden haben. Nur, was diese Volksverbetzertruppe nicht versteht, Antonia Fischer hat gesagt, die haben den IQ eines zusammengerollten Gartenschlauchs und ich schätze mal, das dürfte in etwa hinkommen. Vielleicht ist es ein bisschen besser, der eine Amöbe. Aber was sie nicht verstehen, ist, dass wir hier eine Strategie verfolgen. Das heißt, die Kollegen, die hier international zusammenwirken, in teilweise wirklich mühsamen nächtlichen Zoom-Konferenzen, die CHD-Kollegen von Kennedy, also Children's Health Defense heißen die, das sind die, die in New York die Klage eingereicht haben. Das war der erste Flock, beziehungsweise meine Klage gegen die Volksverpester war der erste Flock. Der zweite sind die Kollegen in New York. Und damit beweisen wir, dass die PCR-Tests entgegen den Behauptungen von Drosten, Wieler und Co. keine Infektionen feststellen können. Wir beweisen außerdem damit, dass es keine asymptomatischen Infektionen gibt. Das bedeutet wiederum, dass ich in der echten Sammelklage nicht das Rad nochmal erfinden muss, sondern ich kann diese Beweisaufnahmeergebnisse in die Sammelklage in Kanada oder Australien, jetzt vielleicht auch noch in Israel, denn die haben auch gemerkt, wir haben israelische Kollegen, mit denen wir da den Schulterschluss wagen, die haben auch gemerkt, dass hier möglicherweise was eine ganz schräge Nummer abgeht, indem gerade in Israel, ausgerechnet in Israel, mit einem deutschen Impfstoff Leute zu Tode kommen. Kann also sehr gut sein, dass wir auch da noch eine Sammelklage einreichen werden, dann allerdings auch direkt gegen die deutschen Verantwortlichen. Und jeder, der bei uns in der Sammelklage schon als Gruppenmitglied enthalten ist oder in Namibia oder in Frankreich bei Jean-Luc Duhamel oder bei Renate Holzeisen in Italien oder sonst wo, jeder kann dann in eine dieser Sammelklagen einsteigen und braucht von da an nur noch die Hände im Schoß zu halten, denn das Wesen einer Sammelklage ist, dass nicht jeder Einzelne klagt, wie das bei uns erforderlich ist, sondern einer, das ist das Besondere an der Sammelklage, einer, ein sogenannter typischer Geschädigter, wird dann als repräsentativer Kläger zuschlagen und wenn der gewinnt, gewinnen alle anderen auch. Je mehr wir also an Urteilen haben, die vorher schon sagen, der PCR-Test kann das nicht und asymptomatische Infektionen gibt es nicht, desto schneller wird die Sammelklage durchlaufen, wobei ich mehrfach schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir das überhaupt zu Ende durchklagen müssen, sondern ich glaube, dass es auf dem Weg dahin, je mehr Zeugen gehört werden, dann schon Vergleiche geben wird.
Also Sie klagen außerdem in Italien, Frankreich, Australien und vielleicht auch Israel. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Also die Sammelklage, die erste ist in Kanada. Es wird eine weitere in den USA geben, mindestens eine weitere, vermutlich direkt in der Folge dieser PCR-Testklage in New York. Wir haben jetzt mit den drei Kollegen in Israel darüber gesprochen, weil das würde sich ja anbieten. Ne? Deutscher Impfstoff, der in Israel Menschen umbringt, das macht sich gar nicht gut. Also mit denen beraten wir, ob wir das nicht auch machen können. Der Kollege ist bei uns im Ausschuss gewesen am Freitag. Der ist sogar vorher schon, weil er eine Nacht vorher gekommen ist, in dieser Scorch and Sofa Bar gewesen. Da hat er auch schon ein paar Takte erzählt. Die Franzosen machen ihr eigenes Ding, die haben keine Sammelklagen, die Italiener auch nicht, aber das, was in Italien läuft, ist auch eine internationale Kooperation. Die Kollegin Dr. Holzeisen, sehr klug, sehr stark, macht mit unserer Hilfe und mit der Hilfe der Wissenschaftler, mit denen wir zusammenarbeiten, eine sogenannte Nichtigkeitsklage. Die müsste eigentlich jetzt in der nächsten Woche auch rausgehen, eine Nichtigkeitsklage gegen die EU-Kommission, weil sie diese ja letzten Endes als genetischen Experimente zu beurteilenden Impfungen zugelassen hat.
Ah, das ist also gegen die Impfung. Ja. Wie viele Kollegen weltweit sind Sie denn, die zusammenarbeiten?
Weltweit sind wir vielleicht 50, 80, 80 könnte wohl hinkommen. Der harte Kern sind diese eben angesprochenen 50, 40, 50. Das sind aber auch Leute, die dann extrem tief im Thema sind, die also das ganze Geschehen von Anfang an mit beobachtet haben. Wer da jetzt einsteigt, der muss sich ja erst den ganzen Kram um den PCR-Test, um asymptomatische Infektionen und alle weiteren teilweise wirklich wissenschaftlich schwierigen Dinge anlesen. Diejenigen, die da schon ein bisschen länger drin sind, die haben jetzt den Vorteil, dass sie eben, wenn sie irgendwo eine neue Meldung bekommen, nicht erst wieder von Anfang an alles erfinden müssen, sondern wir können auf dem Wissen, was wir haben, aufbauen. Also wir hatten ja schon im August, glaube ich, hier finde ich es gerade wieder, war das im August? Nee, das war im September, hatten wir auch eine Feststellung zum Beispiel des CHD. Das ist so das amerikanische Gegenstück unseres Robert-Koch-Instituts, also Center for Disease Control. Die haben damals schon gesagt, das Auffinden, also ein positiver Test, sagt nicht notwendigerweise etwas über die Gegenwart eines infektiösen Virus aus. Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019 nCoV is the causative agent for clinical symptoms. Also damals schon hat sogar CDC gesagt, der reine Positivtest sagt nichts darüber aus, ob hier eine Infektion vorliegt. Und dann hat er erst recht gesagt, this test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens. Da läuft jetzt sehr viel in diese Richtung. Dieser Test kann also nicht ausschließen, trotz Positivtest, dass irgendein ganz anderer Krankheitserregner, die Symptome, falls es überhaupt welche gibt, sonst ist man gesund, die Symptome, die da sind, verursacht hat. Und das hat die Wissenschaftlerin Dolores Cahill gerade bestätigt. Sie hat in den USA 1500 PCR-positive Tests untersuchen lassen, sequenziert, also versucht rauszukriegen, was ist denn das? Und kein einziger war Covid-19, sondern alle waren entweder Influenza A oder B. Heißt, es besteht immer mehr der Verdacht, dass hier entweder eine normale Grippewelle, so wie damals bei der Schweinegrippe auch, etikettiert wurde in eine Pandemie. Oder aber, auch dafür gibt es Hinweise, dass hier bestimmte Experimente mit Viren, möglicherweise sogar Biowaffenexperimente, die in Wuhan durchgeführt wurden, zu einem Virusausbruch geführt haben. Was aber im Ergebnis nichts ändert, denn offenbar sagt ja die WHO auch, offenbar ist die Gefährlichkeit dieses Virus, ob nun natürlich oder teilweise künstlich, nicht größer als die der normalen Grippe, weil die Infection Fatality Rate, also die Sterblichkeit bezogen auf die Infektionsrate bei 0,14% liegt und das entspricht in etwa der einer Grippe.
Bislang haben wir ja noch von keinen Untersuchungen gehört, die Kollateralschäden ermitteln. Also wie viele Menschen durch die Maßnahmen gestorben sind oder vielleicht noch sterben werden, wie viele Menschen wirtschaftlich ruiniert sind. Wird man das jemals ermitteln können?
Ich glaube ja. Das ist auch einer der tragenden Pfeiler der Entscheidung des Richters am Amtsgericht Weimar. Das ist ja das Ergebnis. Sein Ergebnis war ja, dass hier schon, weil die Maßnahmen zu so verheerenden Folgen geführt haben und auf der anderen Seite keinerlei Evidenz dafür ist vorhanden ist, dass es hier tatsächlich eine Pandemie gibt, also in dem Sinne, dass hier eine Überforderung des Gesundheitssystems drohte, sei das Ganze unverhältnismäßig. Er weist darauf hin und ich bekomme und wir bekommen das im Ausschuss über das Whistleblower-Tool immer wieder mitgeteilt, dass hier serienweise die Suizide in die Höhe geschossen sind, dass hier nicht durchgeführte medizinische Behandlungen, Krebstherapien und so weiter zu Todesopfern geführt haben. Merkwürdigerweise haben wir bisher trotzdem keine Übersterblichkeit in Deutschland, also nicht mehr Tote als sonst auch. Es wurde nur jetzt, das ist der Eindruck, den man bekommt, es wurde jetzt fast jeder, der gestorben ist, als Covid-Toter gemeldet. Und das hängt damit zusammen, auch das sammeln wir gerade ein, dass es hier massivste finanzielle Incentives gibt für Ärzte und Kliniken, Menschen, die an irgendwas leiden, zu Covid-Kranken umzudeklarieren. Man bekommt in den Kliniken und als Arzt, insbesondere auch wenn man dann Totenscheine ausstellt, für jemanden, der, keine Ahnung, vom Bus überrollt worden ist, das hat uns ein Bestatter berichtet, bekommt man einfach mehr Geld, wenn man dann anstatt in Busunfall als Todesursache aufzuschreiben, Covid reinschreibt.
Jetzt sagen natürlich viele Menschen, wenn das alles so wäre, warum macht unsere Politik das dann so, wie sie es macht? Was sagen Sie?
Das ist auch für mich die wichtigste Frage inzwischen, weil wir sind zu dem Schluss gelangt, das ist jetzt unser Zwischenfazit, die ersten 15 Sitzungen kommen jetzt als kleines Buch raus zum Selbstkostenpreis. Die nächsten
des Corona-Untersuchungsausschusses.
Genau, ja. Also unser Zwischenfazit ist, dass wir sind ja gestartet mit der Frage, wie gefährlich ist das Virus? So, nun ist es nicht gefährlicher als eine normale Grippe, jedenfalls nach Meinung der WHO. Und nach Meinung von Ioannidis, ist einer der meistzitierten, wenn nicht der meistzitierte Wissenschaftler der Welt. Übrigens bei mir zu Hause in Kalifornien um die Ecke sozusagen, die Stanford University. Und da sind noch ein paar Leute. Da ist ein Nobelpreisträger, Michael Levitt, der sagt genau dasselbe. Der sagt nur jetzt nichts mehr, weil er sagt, hey Mann, die ganzen Fakten sind doch draußen. Ich kann doch nicht zum 10. Mal dasselbe sagen. Sagen wir auch. Deswegen zurück zu Ihrer Frage. Die Gefährlichkeit des Virus entspricht der Grippe. Der PCR-Test kann keine Infektionen feststellen. Es geht also nicht um Gesundheit. Worum geht es dann? Und auch das scheint mir kein Geheimnis mehr zu sein. Ich habe in meinem ersten Video, da läuft jetzt eine Klage gegen, ich glaube, Google, weil die das YouTube-Video, nachdem es millionenfach weltweit gesehen worden ist, gelöscht haben. Die deutsche Version gibt es aber immer noch, merkwürdigerweise. Ich habe von Anfang an gesagt, die Maßnahmen sind, das kann man ja da, konnte man da schon erkennen, die Maßnahmen sind tödlich im wahrsten Sinne des Wortes. Das muss man sich einfach genauer angucken. Und nachdem wir dann festgestellt haben, auch durch Befragen von Menschen, die im Innenministerium Papiere geschrieben haben. Sie kennen ja das Panikpapier, wo das Innenministerium sozusagen die Regierung und die Verwaltungen anweist, Leute, sorgt dafür, dass die Menschen so viel Panik haben, dass sie keine Fragen mehr stellen. Herr Wieler hat es ja auch ausdrücklich gesagt, keine Fragen stellen, ihr müsst das machen, was man euch sagt. Kinder müssen sich dafür verantwortlich fühlen, dass ihre Großeltern oder Eltern qualvoll sterben und das liegt daran, dass sie ihre Hände nicht gewaschen haben. Dieser Stuss steht da drin. Es gibt aber noch ein Papier und das ist das Fehlalarmpapier und das detailliert sehr genau das und wie die Schäden weit, weit, weit über dem liegen, was das Virus jemals hätte anrichten können. Jetzt, wo wir wissen, das Virus ist nicht gefährlicher als eine Grippe, steht das erst recht fest. Das schlägt sich nieder bei uns um die Ecke in einem Krankenhaus. Ich spreche jetzt nicht hier von Göttingen, sondern ich spreche wieder von Kalifornien. In einem Krankenhaus ist das John Muir Hospital Center. Da waren schon im Juni, waren die Suizide, die gemeldet wurden, in einem Monat so hoch wie sonst nicht im ganzen Jahr. Daneben natürlich die wirtschaftlichen Schäden. Warum passiert das, wenn doch in Wahrheit die gesundheitliche Lage nicht mal im Ansatz so bedrohlich ist wie das, was man sehen kann? Ich habe da in diesem Video gesagt, das ist ein massiver Lobbyangriff von korrupten Konzernen. Und das hat sich bestätigt. Wir wussten ja damals schon, als ich das erste Video gemacht oder das Video gemacht habe, was dann gelöscht worden ist, wir wussten damals schon, dass es im Mai des Jahres 2019 eine Global Health Initiative der CDU-Fraktion gegeben hat. Und da erwartet man natürlich die ganzen CDU-Granten, Jens Spahn und so weiter. Nur, was man vielleicht nicht unbedingt erwartet, ist, dass da auch Herr Drosten war, dass da auch Herr Wieler war, dass da auch Herr Tedros war, der Chef der WHO, gegen den jetzt eine Strafanzeige in New York eingereicht wurde.
Das war eine Konferenz in Deutschland, oder?
Eine Konferenz in Deutschland, genau. Mhm. Herr Tedros war da, da hat ein amerikanischer Kollege eine Klage jetzt eingereicht, weil er in Äthiopien oder Eritrea wegen Massenmordes Genozid gesucht wird. Der Typ ist Chef der WHO, ne? Ein Tierarzt ist Chef unseres RKI und Herr Drosten, an dessen akademischer Qualifikation erheblichste Zweifel bestehen, da läuft gerade ein Gerichtsverfahren, der ist Leiter der Virologie bei der Charité, also sehr gespenstisch. Wir haben diese drei da gesehen. Wir haben aber außerdem bei dieser Konferenz im Mai 2019 auch die wichtigsten Lobbyisten der beiden größten Gesundheitsfonds, so bezeichnen die sich, der Welt gesehen, nämlich des Wellcome Trust und natürlich der Bill und Melinda Gates Stiftung. Frau Merkel unterhält sich regelmäßig, ich glaube einmal im Monat, telefonisch mindestens mit Bill oder Melinda Gates. Die stellen ihr dann Zeugnisse aus und sagen, oh, die Frau hat aber die richtigen Fragen gestellt, also sehr gespenstisch. Und genau die Typen, die also im Mai 2019 zusammengekommen sind, waren dann die, die ein knappes Jahr später auch die Pandemie ausgerufen haben. Nachdem sie erst so ein bisschen rumgedaddelt haben, gesagt, oh, ist nicht so schlimm, das wird an den meisten spurlos vorübergehen, über Nacht, als wäre da ein Kommando gekommen. Und davon gehen wir aus, dass das so war, änderten die ihre Meinung und sagten, oh mein Gott, das wird ja alles böse enden. Exakt das gleiche Verhalten, was sie schon in der Schweinegrippe 12 Jahre vorher gezeigt hatten, wo man sich dann fragt, hey, die lagen so daneben mit ihren Horrormeldungen, wieso ist Drosten immer noch der wichtigste Berater der Bundesrepublik? Jedenfalls haben diese Leute über Nacht die Pandemie ausgerufen und über Nacht auch die Politik unter Druck gesetzt, kann man sagen, wobei ich nicht weiß, wie freiwillig Frau Merkel da handeln kann, den Lockdown zu verhängen, auch jetzt wieder. Das waren Drosten als wichtigster Berater und jetzt natürlich auch noch diese Unwissenschaftler, muss man sagen, von der Leopoldina, die Druck ausgeübt haben, gesagt haben, wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr keinen Respekt vor der Wissenschaft. Also dummen, harten Lockdown.
Aber warum?
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 Ja. Wir gehen davon aus, dass die Mainstream-Medien, die ja alle auf Spur sind, und da gibt es ja anders als beispielsweise zur Zeit der Migrationskrise 2015 oder bei einer Atomkraft, nein, danke, da gab es immer mehrere Meinungen. Hier gibt es nur noch eine. Wir gehen davon aus, dass dieselben Leute, die ihr Geld in die Pharma- und Tech-Industrie, die jetzt massiv kassieren, also allein 200 Milliarden Dollar sind Gewinn mit den PCR-Tests gemacht worden weltweit, ich glaube nur in den USA, natürlich bringt die Impfung noch viel mehr und natürlich das Abgrasen der Information, auch der genetischen Information der Menschen noch mehr. Wir gehen davon aus, dass die Leute, die das gefahren haben, noch mehr Geld in die Medien investiert haben. Kann man ja nachlesen, wie viel Bill und Melinda Gates und andere in den Spiegel, in die Zeit und andere Leitmedien investiert haben, in die öffentlich-rechtlichen.
Auch Google investiert in Medien.
Genau. Öffentlich-rechtliche Medien mussten ja nichts machen. Da bezahlen wir ja selbst dafür, dass wir in Anführungsstrichen verarscht werden mit unseren GEZ-Gebühren, vielleicht nicht mehr lange. Aber welche Taktik steht dahinter? Nun, wir haben dazu auch Wissenschaftler gehört, wir werden dazu auch noch die frühere stellvertretende, wir würden wohl das Ganze übersetzen als Wohnungsbauministerin, das ist Catherine Austin Fitz, hören. Die ist auch frühere Investmentbankerin und die
aus den USA.
Aus den USA und die, sowie auch Paul Schreier, das ist ein Journalist und Historiker und auch der Professor für allgemeine Psychiatrie Rainer Mausfeld. Die haben insgesamt eine perfekte Erklärung geliefert. Erstens, das, was hier abgeht, ist nur möglich, weil Panik induziert wurde. Wenn man in Panik versetzt wird, dann ist man nicht mehr fähig, wenn man sich nicht dagegen schützen kann, und die meisten können sich nicht dagegen schützen, dann ist man nicht mehr fähig, Fragen zu stellen und vernünftig nachzudenken, sondern man macht, was einem befohlen wird. In der letzten Sitzung hatten wir jemanden, der ähnlich wie Professor Mausfeld, nämlich Professor Lindner, das Ganze erläutert, hat gesagt, hey, den meisten Leuten, 80% der Menschheit, fehlt die, moralische Kompetenz. Moralische Kompetenz bedeutet, man ist fähig, Dinge zu hinterfragen, anstatt auf Kommando den Führerbefehl sozusagen zu befolgen. Man ist fähig zu diskutieren über streitige Fragen, anstatt zu sagen, du bist ja sowieso ein Marsmensch oder ein Nazi oder sonst was, und damit jede Diskussion zu beenden. Mhm. Also erstens das. Per Panik wurde dafür gesorgt, dass Maßnahmen der Politik durchgesetzt werden können, die sie sonst nie durchsetzen könnte. Alle gucken nur noch auf Corona und merken gar nicht, wie in der Wirtschaft alles zerstört wird, insbesondere der Mittelstand. Sie merken es noch, und jetzt werden sie auch langsam wieder wach und wütend, aber der Mittelstand wird zerstört. Warum wird der zerstört? Weil auch das ist Teil dieser Strategie des Great Reset. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis mehr, kann man alles nachlesen.
So heißt ja das Buch von Klaus Schwab.
Genau, der schreibt da ganz offen, hat das Ding ja auch noch mal im Time Magazine, glaube ich, veröffentlichen dürfen, weil dieser Mittelstand schlichtweg im Wege steht. Wem steht der Mittelstand im Wege? Den großen Plattformen, zum Beispiel Amazon. Ja, der Chef von Amazon, Jeff Bezos, hat, ich glaube, im letzten Jahr um die 50 Milliarden, ich weiß den genauen Betrag nicht mehr, Professor Max Otte hatte den im Kopf, als er jetzt am Freitag bei uns war, in einem einzigen Jahr 50 Milliarden mehr an Vermögen gemacht. Warum? Weil dadurch, dass wir den Lockdown hatten, die ganzen kleinen und mittleren Unternehmer nichts mehr verkaufen konnten. Der Einzelhandel kaputt ist, die Gastronomie kaputt ist und die Hotellerie ebenfalls kaputt ist. Die sollen übernommen werden, das ist der Plan, durch diese Plattform. Amazon, Google, andere werden das machen. Also durch das Silicon Valley, könnte man sagen. Das ist im Moment der große Machtfaktor. Tatsache ist aber, dass wir es letzten Endes insgesamt wohl mit einer Auseinandersetzung zwischen den Bürgern insgesamt, natürlich auch den kleinen und mittleren Unternehmern, den Bürgern insgesamt und korrupten Konzernen auf der anderen Seite zu tun haben. Denn diese Truppe hat sich, das haben wir auch durch die Anhörung von Paul Schreier gelernt, diese Truppe hat sich seit bestimmt 20 Jahren regelmäßig im Rahmen dieser Davos-Konferenzen, Weltwirtschaftsforum, World Economic Forum, getroffen. Und dabei ist sowas wie eine Inzucht entstanden. Die Kontrolle, die Machtmöglichkeiten der selbsternannten Konzerneliten über die selbsternannten Politikeliten ist immer größer geworden. Und nun haben wir das Ergebnis. Das Ergebnis ist, wir haben eine extrem schwache Politik, extrem schwach, und zwar offenbar weltweit. Also Trudeau hat, glaube ich, soweit ich weiß, gar nichts gelernt, kein Studium zu Ende gemacht. Der macht, was ihm gesagt wird. Hier in Deutschland sieht es nicht besser aus, ne? Sonst wäre die SPD schlecht auf die Idee gekommen, jemanden zum Kanzlerkandidaten gemacht, der einen Finanzskandal nach dem nächsten zu verantworten hat, Cum-Ex und andere Dinge. Also wir haben eine ganz schwache Politik, die offenbar nicht mehr dem Volk, uns Bürgern, die diese Politik gewählt haben, dient und unsere Interessen vertritt, sondern auf die Kommandos der Konzerne hört. Das muss man der allgemeinen Bevölkerung langsam aber sicher klar machen. Den meisten ist es schon langsam klar geworden, dass ihre Jobs, dass ihre Unternehmen kaputt gehen, weil zum Beispiel Amazon ihre Geschäftsanteile übernimmt. Aber wenn das verstanden wird, dann muss die Bevölkerung sich auch nicht mehr gegenseitig bekämpfen, nämlich die Covid-Idioten gegen die anderen, sondern dann glauben...
Jünger Coronas.
Ja, gegen Jünger Corona. Und dann wird vielleicht was Positives dabei rauskommen, in dem Sinne, dass die alle Betroffenen, alle von diesen korrupten Konzernen Geschädigten erkennen, wer der wahre Feind ist, und dann sowohl der Politik als auch diesen Konzernen klar machen, wer der Chef ist. Das sind wir. Wir sind mehr, wir sind klüger.
Dr. Füllmich, umso wichtiger, dass Sie mit Ihren Klagen Erfolg haben. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ganz viel Glück. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Preradovic. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Tja, Leute, dieses Jahr wird zeigen, ob die Justiz in allen Ländern und auch bei uns noch funktioniert. Denn wichtig, denn ohne unabhängige Justiz gibt es keine Demokratie. Und was einmal weg ist, kommt auch nicht mehr so schnell zurück. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.